Du Mistvieh betrachtete seine leere Heuraufe. Sie stellte einen Teilaspekt der allgemeinen Menge Heu dar und zeichnete sich durch willkürliche Werte zwischen 0 und K aus. Derzeit enthielt sie kein Heu. Vielleicht befand sich sogar eine negative Quantität an Heu darin, aber für einen hungrigen Magen war der Unterschied zwischen Heu und Minusheu nicht von großem Interesse. Ganz gleich, wie das Kamel auch rechnete, es änderte sich nichts am Ergebnis. Es handelte sich um eine geradezu klassisch schlichte Gleichung. Ihr haftete eine gewisse mathematische Eleganz an, doch im Augenblick sah sich Dumistvieh außerstande, sie zu bewundern. Er fühlte sich schlecht behandelt und ausgenutzt. Das war natürlich alles andere als ungewöhnlich, die meisten Kamele teilten derartige Empfindungen. Dumistvieh kniete geduldig nieder, als Tepik die Satteltaschen packte. »Wir machen einen Bogen um Ephebe«, sagte der abgedankte Pharao und tat so, als spreche er mit dem Kamel. »Wir folgen der Küstenlinie des Runden Meeres, reiten nach Quirm oder bis zu den Spitzhornbergen. Die Scheibenwelt ist ziemlich groß und interessant. Vielleicht sehen wir uns einige verlorene Städte an, hm? Wird dir bestimmt gefallen.« Es hatte keinen Sinn, zu versuchen, ein Kamel aufzumuntern. Ebenso gut konnte man Nougat-Ringe in ein schwarzes Loch werfen. Die Tür am anderen Ende des Stalls schwang auf und ein Priester trat ein. Er wirkte irgendwie verlegen. Seit einiger Zeit mussten Priester ungewohnte Aufgaben wahrnehmen. Begann er, »Ihre Majestät verbietet dir, das Königreich zu verlassen.« Er hüstelte. Und er fügte hinzu, »Soll ich ihr eine Antwort übermitteln?« Tepik überlegte. »Nein«, sagte er, »nein, ich glaube nicht.« »Ich soll Ihrer Gnädigkeit also sagen, dass sie bald mit der königlich befohlenen Präsenz des Bruders rechnen kann?« fragte der Priester hoffnungsvoll. »Nein.«
»Oh, das habe ich befürchtet«, ächzte der Geistliche und schlurfte mit hängenden Schultern davon.
Kurze Zeit später kam ein Komi, dessen Wangen mit der Farbe einer überreifen Tomate wetteiferten.
»Ihre Majestät verlangt, dass du im Königreich bleibst«, sagte er.
Tepik kletterte auf Dumistviehs Rücken und stieß das Kamel mit einem Stock an.
»Sie meint es ernst«, fügte Komi hinzu.
»Daran zweifle ich nicht.«
»Ihre Lieblichkeit könnte dich den heiligen Krokodilen zum Fraß vorwerfen lassen.«
»Seit einiger Zeit machen sich die Krokodile ziemlich rar«, erwiderte Tepik.
»Vielleicht liegt's an den spitzen Steinen, die dauernd auf sie herabfallen.«
Erneut hob er den Stock und schlug noch einmal zu.
Er ritt ins immer noch grelle Tageslicht und über Straßen, deren festgetretener Boden im Lauf der Zeit härter als Stein geworden war. Überall herrschte rege Aktivität, und niemand achtete auf Tepik. Welch ein wundervolles Gefühl, einfach übersehen zu werden. Er setzte den Weg fort, erreichte Jellybabys Grenze und hielt erst auf den Klippen inne. Hinter ihm erstreckte sich das Königreich. Ein heißer Wind wehte von der Wüste her und zupfte an den Dornbüschen, als Tepik das Kamel an einer schattigen Stelle festband, einen Felsen erkletterte und zurücksah. Das Tal war alt. So alt, dass man glauben konnte, es habe vor allem anderen existiert und beobachtet, wie sich der Rest der Welt formte. Tepik streckte sich aus und stützte den Kopf auf die Arme. Das Königreich hatte alt sein wollen. Über Jahrtausende hinweg hatte es die Zukunft abgelehnt, und jetzt erwies sich der Wandel als ebenso unerbittlich wie die Schwerkraft, die ein wagemutiges Ei über die Tischkante rollen und auf den Küchenfliesen zerplatzen ließ. Vermutlich waren Dimensionen weitaus komplizierter, als Menschen glaubten. Und wahrscheinlich traf das auch auf die Zeit zu. Menschen mangelte es ebenfalls nicht an Komplexität, aber ihre Verhaltensmuster stellten nicht immer Überraschungen dar. Tepik beobachtete eine Staubwolke, die vor dem Palast aufwirbelte, durch die Stadt kroch, sich an Feldern und Äckern vorbeischob, für kurze Zeit zwischen Palmen verschwand und dann am Fuß des Hanges erschien. Der ehemalige Pharao wusste bereits, dass sich ein königlicher Streitwagen in ihr verbarg, bevor er ihn sehen konnte. Tepic sprang von dem Felsen herunter, kehrte zur Straße zurück und wartete am Wegesrand. Er brauchte sich nicht lange zu gedulden. Das kutschenartige Gebilde rollte vorbei, hielt nach mehreren Metern, wendete zwischen einigen Granitblöcken und rumpelte heran.
»Was hast du vor?«
rief Tracy und beugte sich über die Brüstung. Tepic verneigte sich.
»Lass den Unsinn!« herrschte ihn die junge Frau scharf an.
»Gefällt es dir nicht, Königin zu sein?« Sie zögerte.
»Doch«, antwortete sie, »ich finde es irgendwie angenehm.«
»Kann ich mir denken«, erwiderte Tepic. »Es liegt im Blut. Früher hätten die Thronfolger wie Tiger gekämpft. Brüder gegen Schwestern, Cousinen und Vettern gegen ihre Onkel. Schrecklich.«
»Aber du musst Jellybaby nicht verlassen. Ich brauche dich.«
»Du hast Ratgeber«, sagte Tepic ruhig.
»Das meine ich nicht«, blaffte Tracy. »Außerdem habe ich nur Komi und der Kerl taugt nichts.«
»Da kannst du von Glück sagen. Ich hatte Dios und er verstand sein Handwerk. In dieser Hinsicht ist Komi weitaus besser. Du kannst viel lernen, indem du nicht auf ihn hörst. Inkompetente Ratgeber haben durchaus ihre Vorteile. Außerdem, Shelter wird dir bestimmt helfen. Er hat viele Ideen.« Tracy errötete.
»An Bord seines Schiffes nannte er mir einige.«
»Na bitte, ich wusste ja, dass ihr beide so gut zurechtkommt wie ein brennendes Haus.« Schreie, Flammen, fliehende Menschen, die sich in Sicherheit zu bringen versuchten.
»Und du willst jetzt wieder ein Assassine sein, nicht wahr?« fragte Tracy verächtlich.
»Nein, das glaube ich kaum. Ich habe nicht nur eine Pyramide inhumiert, sondern auch ein Pantheon und das ganze alte Königreich. Vielleicht sollte ich es mit etwas anderem versuchen. Übrigens, hast du zufälligerweise festgestellt, dass überall dort Gras und Korn wächst, wo deine königlichen Füße den Boden berühren?«
»Nein, was für eine absurde Vorstellung!«
Tepic entspannte sich. Es schien wirklich überstanden zu sein. »Der wichtigste Punkt ist, achte immer darauf, dass nichts unter dir sprießt«, sagte er. »Da fällt mir ein, hast du irgendwelche Möwen gesehen? Heute krächzen ziemlich viele, findest du nicht?« »Ja, ein gutes Zeichen, glaube ich.«
Dumistvieh hörte dem Gespräch mit nur gelindem Interesse zu. Es handelte sich um die flüchtige, angespannt zwanglose Unterhaltung von zwei Personen unterschiedlichen Geschlechts, die sich in Gedanken mit ganz anderen Dingen befassen. Bei Kamelen war alles wesentlich einfacher. Die Kamelfrau brauchte sich nur über die Methodologie des Kamelmannes klar zu werden. Tepic und Tracy küssten sich auf eine, für Kamele, recht keusche Art und Weise. Offenbar rangen sie sich zu einer Entscheidung durch. An diesem Punkt verlor Dumistvieh das Interesse und beschloss, sein Mittagessen noch einmal zu verspeisen.